Deutschlandfunk. Streitkultur.
Ich gestehe, ich habe eine Putzfrau und ich würde eine legale Putzfrau beschäftigen, wenn es mir irgendwie möglich wäre.
Der Markt für diese angemeldeten Kräfte ist faktisch leer.
Warum darf ich nicht bei diesen alten Leuten für 10 Euro meinetwegen die Fenster putzen? Nur weil es nicht legitim ist, aber es ist notwendig.
Saugen und spülen, wischen, Blumengießen und Wäsche bügeln. In Millionen Haushalten erledigen solche Aufgaben Hilfskräfte. Einige von ihnen im Minijob oder auch auf selbstständiger Basis mit Rechnung. Die meisten jedoch, so wird es geschätzt, sie putzen und helfen illegal. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln nennt Zahlen dazu. Demnach sind 9 von 10 Haushaltshilfen nicht angemeldet. Und die Forschenden gehen von 3,6 Millionen Haushalten aus, die auf die illegale Haushaltshilfe setzen. Das heißt, es werden keine Steuern gezahlt und auch keine Sozialabgaben. Es gilt kein Versicherungsschutz und im Krankheitsfall gibt es auch keine garantierte Lohnfortzahlung. Wie sollten Politik und Gesellschaft mit diesem offenen Geheimnis umgehen? Darüber diskutieren wir in dieser Ausgabe der Streitkultur. Konkret sollte die Schwarzarbeit in privaten Haushalten vielleicht einfach legalisiert werden, weil es eben ein offenes Geheimnis ist. Mein Name ist Sina Fröndrich und zu Gast sind die Journalistin und Buchautorin Ursula Weidenfeld. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Fröndrich.
Und Annika Klose, Bundestagsabgeordnete der SPD für den Wahlkreis Berlin-Mitte. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Tag.
Unsere Streitfrage ist also, sollte illegale Arbeit in privaten Haushalten legalisiert werden? Frau Weidenfeld, Sie haben diese These kürzlich in einem Kommentar für den Tagesspiegel aufgeworfen. Wie begründen Sie das?
Ich bin mit allen, die Schwarzarbeit kritisieren, einverstanden. Schwarzarbeit ist illegal und es ist auch richtig, dass sie illegal ist. Wenn wir aber einen Straftatbestand haben wie Schwarzarbeit in privaten Haushalten, bei dem 9 von 10 Beschäftigten schwarz beschäftigt werden, bei dem von 4 Millionen Haushalten 3,6 Millionen ihre Beschäftigten schwarz beschäftigen, dann gibt es offenbar einen Straftatbestand, der nicht verfolgt wird, bei dem man keinerlei Risiko eingeht, dass man erwischt wird, dass man entdeckt wird oder dass man irgendwie vor das Gericht gehört. Und wenn das so ist, dann finde ich, ist der Staat gut beraten zu sagen, okay, das ist ein Fall, da kommen wir nicht hinterher, das können wir nicht regeln und dann regeln wir das auch nicht mehr. So ähnlich wie man das ja zum Beispiel bei Cannabis auch tut. Also alle sind sich einig darüber, dass es nicht in Ordnung ist, dass Leute Cannabis konsumieren, aber alle sehen eben auch, dass Cannabis in ganz weiten Bevölkerungskreisen konsumiert wird. Und die Legalisierungsdebatte ist im Wesentlichen eine Debatte, die heißt, wir können es nicht verfolgen und deshalb lassen wir es auch. Und das wäre mein Plädoyer, dass man Schwarzarbeit in privaten Haushalten eben einfach nicht mehr verfolgt, weil es eine ganz geübte Kultur ist, Menschen schwarz zu beschäftigen, weil alle damit oder die meisten damit zufrieden sind. Deshalb kann man es, finde ich, auch lassen.
Frau Klose, jetzt Ihre Widerrede. Wie sehen Sie das? Nicht mehr verfolgen von Schwarzarbeit in Haushalten. Wie stehen Sie dazu?
Also erstmal freue ich mich sehr, dass wir über dieses Thema heute sprechen, denn schließlich betrifft das ja eine ganze Reihe von Haushalten und Menschen, dieses Thema. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass die Debatte so geführt wird, denn es ist so, dass ca. 88% der eben haushaltsnahen Dienstleistungen schwarz verrichtet werden und dass das nun mal so gerade die Lage ist. Aber ich bin dagegen, das zu legalisieren, weil ich glaube, dass wir noch nicht alles versucht haben, um eben auch positive Anreize zu schaffen, um das attraktiv zu machen, die Menschen eben legal zu beschäftigen. Da wurden ja schon einige Schritte gegangen, wie zum Beispiel mit dem Minijob, um das eben zu vereinfachen und auch für private Haushalte zu vereinfachen, eine kleine Tätigkeit quasi anzumelden und auch eher günstiger auszugestalten, auch für die ArbeitnehmerInnen. Aber es gibt eben auch Modelle, wie zum Beispiel in Belgien, wo Haushaltsgutscheine ausgegeben werden, wo der Staat also die Stunde der haushaltsnahen Dienstleistungen finanziell unterstützt und damit die Haushalte eben auch entlastet und zeitgleich dazu beiträgt, dass die Menschen, die eben zum Beispiel als Putzkräfte arbeiten, dann eben auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden und damit ja auch eine viel bessere Absicherung haben. Ich möchte auch dazu sagen, dass in diesen Tätigkeiten tatsächlich zu 90% Frauen arbeiten. Und wir kennen ja auch die Problematik, dass es gerade Frauen sind, die dann eben oft auch von Altersarmut beispielsweise betroffen werden, weil sie viel zu geringe Rentenbeiträge eingezahlt haben Und das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und am Ende, wenn wir eben Schwarzarbeit so legalisieren, ohne Beiträge, ohne alles, ohne Absicherung, dann heißt das, dass wir am Ende als Gesellschaft eben diese Menschen mit einer Grundsicherungsrente subventionieren. Und eigentlich haben die ja ihr Leben lang hart gearbeitet. Und das ist ja dann am Ende auch eine Gerechtigkeitsdebatte, dass die ja dann die Absicherung bekommen sollten.
Da haben Sie jetzt beide, Frau Weinfeld, genau, ich wollte sagen, Sie haben diverse Argumente schon aufgefächert. Ja, Frau Weinfeld, reagieren Sie gerne.
Ich wollte nur sagen, ich bin total bei Ihnen, Frau Klose. Ich halte das auch für ungerecht, ich halte es für falsch und ich glaube, dass die Schwarzarbeit in privaten Haushalten am langen Ende, also im Alter, auch für ganz große Probleme auch in der sozialen Absicherung sorgt. Nur, wenn man sieht, dass die Zahlen oder die Studien sagen alle, es sind 90% arbeiten schwarz und die sagen ja auch, es leidet eigentlich keiner drunter. Also die Schwarzarbeitenden verdienen zwischen 12 und 15 Euro in der Stunde. Das ist mehr als der künftige Mindestlohn. Und beide Seiten sind ganz zufrieden damit. Also wenn man völlig einig ist, dass es gesellschaftlich problematisch ist, was wir hier sehen, sehen wir eben auch, dass der Staat es eben erstens nicht kontrollieren kann, zweitens durch alle bisherigen Methoden das zu vereinfachen. Und Sie haben die Minijobs genannt, nicht erfolgreich war, jedenfalls nicht in privaten Haushalten. Und drittens, ganz offensichtlich, diejenigen, die schwarz arbeiten, das ist ja nicht nur eine Sache der Nachfrage von Arbeit, also der privaten Haushalte, denen die Formulare zu lästig sind, sondern auch derjenigen, die die Schwarzarbeit anbieten, dass die eben auch aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil sie noch einen regulären Job haben und das nur nebenbei tun, vielleicht weil ihr Mann oder die Frau Geld verdient und man eben mitversichert ist in der Sozialversicherung. Aus irgendwelchen Gründen möchten die das auch nicht legal machen. Und dann sieht man ja doch, dass zumindest in privaten Haushalten die Durchgriffskraft des Staates sehr begrenzt ist. Und mein Plädoyer wäre, Schwarzarbeit verfolgen, da wo sie gewerbsmäßig gemacht wird, da wo Menschen ausgebeutet werden, da wo Menschen wirklich auch menschenunwürdig beschäftigt werden. Aber lass die Leute im Haushalt zufrieden.
Naja, aber ich würde darauf antworten, dass die Situation für die ArbeitnehmerInnen, sage ich jetzt mal in dieser Situation, ja, die schwarz arbeiten, das ist schon eine ziemlich prekäre. Man hat keinerlei Absicherung, keine Rentenbeiträge, keine Arbeitslosenversicherung. Man kriegt keine Kurzarbeit, wenn es mal nicht möglich ist, kein Krankengeld, aber auch keine Reha-Maßnahmen und keine Erwerbsminderungsrente. Und das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst, dass das da vielleicht mit dranhängt an diesen Sozialversicherungsbeiträgen. Und die Frage ist ja auch, wäre man auf dem Markt überhaupt konkurrenzfähig, wenn man es dann eben als selbstständige Person beispielsweise anbieten würde. Denn Sie haben gerade Löhne von 12 bis 15 Euro genannt. Das ist richtig, dass das der neue Mindestlohn sein wird von 12 Euro. Aber wir sprechen da natürlich von abhängig Beschäftigten. Das heißt Menschen, die halt, wo der Arbeitgeber eben auch die Hälfte der Sozialversicherung beispielsweise zahlt, die dann eben auch schon eben sozial abgesichert sind, während Selbstständige das ja noch mal oben drauf schlagen müssten. Und deswegen sind da die Löhne halt sehr schief. Und man muss halt sagen, es gibt noch Alternativen. Wenn man nach Belgien guckt, da gibt es eben seit jetzt 2004 ein Modellprojekt mit Dienstleistungschecks, heißt das. Das heißt, da werden eben zum Beispiel jungen Müttern und Wiedereinsteigerinnen in den Job kostenfreie Dienstleistungschecks staatlich ausgestellt. Und damit subventioniert man eben solche haushaltsnahen Dienstleistungen. Also man zahlt beispielsweise 10 Euro als Privathaushalt und der Staat zahlt nochmal 12 Euro obendrauf. So. Und dann kommt die Person eben in den Haushalt und arbeitet dort, ist angemeldet und Belgien hat dadurch in 12 Jahren 150.000 sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen. Und das ist gerade auch ein Anreiz für Haushalte, die eben weniger Geld haben und gerade auch für Frauen dann eben, ja, wieder eine stärkere Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Es ist eigentlich ein Win-Win-Faktor. Und glücklicherweise konnten wir das sogar im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung verankern. Deswegen würde ich sagen, der Ruf quasi, das jetzt zu legalisieren, so wie es jetzt ist, kommt zu früh, weil wir da noch ein richtig gutes Ass im Ärmel eigentlich haben, was wir hier in Deutschland noch gar nicht ausprobiert haben und wo ich glaube, dass es eben auch Modellprojekte auch in Deutschland gibt, beispielsweise in Heilbronn, in Baden-Württemberg und in Aalen, wo das ziemlich gut funktioniert hat.
Frau Weidenfeld, das Gutscheinsystem, das sich die Koalition da vorgenommen hat, das wäre für Sie kein gangbarer Weg?
Ich habe überhaupt gar nichts dagegen, das auszuprobieren. Im Gegenteil, ich finde, alles, was man da ausprobieren kann, sollte man ausprobieren. Ich bin halt nur relativ skeptisch, ob das funktioniert.
Warum?
Weil im Unterschied... Weil im Unterschied zu Belgien und in Frankreich gibt es ja auch ein Modell, wie man das möglicherweise legalisieren kann, haben wir ja in Deutschland das Hauptproblem, dass niemand oder nur ganz wenige Menschen Schwarzarbeit als Haupterwerbsquelle haben. Das sind nicht viele, die meisten machen es nebenbei, die machen es neben einem regulären Job oder einem Minijob. Und wenn man das tut, dann ist man eben mit diesen Gutscheinen im Zweifel nicht gut bedient, weil man ja zu so einer man muss sich ja zertifizieren lassen als legaler Anbieter solcher Haushaltsdienstleistungen. Und das werden eben diejenigen kaum tun, die eben aus irgendwelchen Gründen das auch illegal gerne anbieten wollen. Und ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Es ist ja nicht so, als hätten wir die Wahl. Wenn man sich anguckt, wer eigentlich in Deutschland in privaten Haushalten schwarz arbeiten lässt, dann sind es im Wesentlichen Haushalte, die Pflegebedürftige haben. Also Haushalte, die wirklich dringend darauf angewiesen sind, dass ihnen geholfen wird. Also normalerweise sagt man so, jeder 10. Haushalt in Deutschland beschäftigt jemanden fürs Putzen, fürs Bügeln, fürs Kochen, für was auch immer. Bei Haushalten mit pflegebedürftigen Personen ist es 1/3. Und wenn man da sagen würde, wir regulieren da rein, dann würde man vermutlich eben doch relativ viele Arbeitskräfte, die das heute machen, eben aus unterschiedlichen Gründen schwarz machen, verschrecken. Die würden es nicht mehr tun wollen und dann würde man am Ende diejenigen treffen, die eben ohnehin schon am stärksten belastet sind, weil sie eben Pflegebedürftige zu Hause versorgen und sich um die kümmern.
Frau Klose, wie sehen Sie diese dieses Szenario, was Frau Weidenfeld gerade beschrieben hat, würde man dann Haushalte, in denen Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, denen es Pflegebedürftige gibt, dann da allein lassen? Sehen Sie diese Gefahr?
Ich will ja gar nicht absprechen, dass wir da ein großes Problem haben, gerade im Bereich der häuslichen Pflege. Aber ich würde eben schon sagen, dass das die Problemlösung nicht darin liegen kann, diese Arbeitsverhältnisse, wie sie jetzt sind, eben einfach so zu legalisieren, sondern dass es darum gehen muss, eben die Arbeit in der Pflege deutlich zu verbessern. Und das gerade, wo die Pflegekräfte ja 24 Stunden, auch teilweise über mehrere Wochen, dann in einem Haushalt leben, dass die halt eigentlich Arbeitsverhältnisse sind, wie sie in Deutschland auch außerhalb von dem Thema Schwarzarbeit, sondern auch wenn wir über die Arbeitszeitregelung beispielsweise sprechen, eigentlich gar nicht legal sind und ja auch eine massive Belastung für die Pflegekräfte darstellen, würde ich sagen, müssen wir da eigentlich an anderen Hebeln ansetzen, nämlich durch halt eben Verbesserung der Pflegeberufe insgesamt und natürlich eine stärkere Unterstützung der Haushalte, die auf diese Leistung angewiesen sind. Denn offensichtlich wird hier ja auch aus einer Not heraus agiert. Und ich finde, das ist dann eigentlich der politische Auftrag. Ich muss nämlich sagen, ich finde das, und das wäre auch meine Frage tatsächlich an Frau Weidenfeld, wie Sie sich das denn eigentlich vorstellen mit der Legalisierung. Also wie soll man das denn am Ende auch rechtfertigen gegenüber den Leuten, die jetzt zum Beispiel auch in Berufen arbeiten, die sehr eher geringe Einkommen haben, also beispielsweise den Taxifahrerinnen und Taxifahrern, denen zu sagen, naja, Sie zahlen jetzt aber bitte Ihre 20% Sozialabgaben und dann noch die Steuern obendrauf, während halt diejenigen, die dann halt eben schwarz in der haushaltsnahen Dienstleistung arbeiten, dann gar nichts bezahlen. Das ist ja irgendwie auch schief am Ende. Wo zieht man denn da die Grenze? Dann sind wir ja eigentlich bei einem System, wo wir sagen müssen, naja, dann geht es halt für alle nicht mehr. Aber das funktioniert halt auch nicht.
Frau Weidenfeld.
Naja, ich bin mir ehrlich gesagt, Frau Klose, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich bin ganz bei Ihnen, dass es schief ist, dass es unbefriedigend ist und dass man sich das anders wünschen würde. Aber wir haben auf der anderen Seite ja wirklich viele, viele Rechtsbereiche, in denen wir das genauso machen. Also ich habe Cannabis genannt. Niemand ist der Ansicht, dass Cannabis total harmlos ist und dass man das durchwinken sollte wie ein Liter Milch. Trotzdem gibt es eine Cannabis-Legalisierung, weil man erkannt hat, man kann es nicht verfolgen. Man kann nicht in privaten Haushalten nachgucken, wer raucht da am Samstag eine Tüte und wer nicht. Es gibt einen weiteren Rechtsbereich, die Abgeltungssteuer. Natürlich ist es ungerecht, dass Menschen ihr Geld offensichtlich ins Ausland schaffen können oder auf Banken parken können, ohne es zu ihrem regulären Steuersatz zu versteuern. Trotzdem haben wir gesagt, wir machen die Abgeltungssteuer. Und Herr Steinbrück, der Finanzminister, hat damals gesagt, 25% von X ist besser als 25% von nix. Also es gibt diese Kompromisse. Und ich will vielleicht noch einen ganz, ganz ernsten Bereich nennen, wo der Staat es auch macht. Wir sind beim Paragraphen 218. In Deutschland ist das Leben geschützt und niemand will das ändern. Dennoch akzeptieren wir, dass Menschen eine Schwangerschaft abbrechen. Das sind alles Bereiche mit unterschiedlicher Ernsthaftigkeit und unterschiedlicher Existenzialität für das Leben, in denen der Staat diese Kompromisse macht. Und jetzt ausgerechnet, wenn es um private Haushalte geht, wenn es um Haushalte geht, die möglicherweise eben gar nicht bewusst betrügen, sondern die haben ja alle kein Unrechtsbewusstsein oder die meisten haben kein Unrechtsbewusstsein, ausgerechnet in diesen Bereichen dann vorzugehen, das würde ich für falsch halten. Und ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, wie groß das Risiko ist, entdeckt zu werden, dann gibt es das ja auch gar nicht. Also eigentlich macht der Staat diesen Kompromiss längst.
Frau Klose, Sie haben jetzt tief gestöhnt.
Ich habe jetzt tief gestöhnt, genau, weil ich finde, dass hier wirklich Äpfel mit Birnen gerade verglichen werden. Das muss ich jetzt mal so sagen, weil wenn wir über Cannabis-Legalisierung sprechen beispielsweise oder zum Beispiel auch das Recht auf den Abbruch einer Schwangerschaft, dann sprechen wir da über Themen, wo es ganz, ganz fundamental um die Selbstbestimmung des eigenen Lebens, des eigenen Körpers geht. Also dass eine Person entscheiden kann selber, was sie mit ihrem Körper macht, ob sie da jetzt eben Cannabis konsumieren möchte, ob sie eine Schwangerschaft beenden möchte oder nicht. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, wo wir als Gesellschaft, finde ich, schon auch ein Stück zurücktreten sollten und der Person eben dieses Recht eben auch zugestehen sollten, wenn wir entsprechend darüber informieren, welche Konsequenzen oder welche Bedeutung das jeweils hat. Aber hier sprechen wir ja nun über einen privatrechtlichen Vertrag eigentlich, der zwei Parteien betrifft, einerseits nämlich die Arbeitnehmerin und den Arbeitgeber und zum Dritten halt auch noch den Staat, weil unsere staatliche Ordnung eben darauf aufbaut, dass eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben zu unseren Sozialversicherungen beitragen und eben auch ihre Steuern zahlen natürlich. Und beide ziehen sich an dieser Stelle aus der Pflicht, zumal wir halt dazu noch ein ganz schönes Abhängigkeitsverhältnis haben und dann eben auch bestätigen, nämlich die Arbeitnehmerinnen, die hier bei den Arbeitgeberinnen ja davon abhängig sind, weil sie davon ihren Lebensunterhalt finanzieren und keine weiteren Unterstützungsleistungen eben haben, wie Arbeitslosengeld oder Ähnliches, direkt ins Hartz IV fallen würden, wenn sie eben arbeitslos werden würden. Und damit ja natürlich so ein Machtgefälle, was sonst zum Beispiel auch durch gewerkschaftliche Organisierungen, Betriebsräte, Tarifverträge, Sozialversicherungen ausgeglichen werden würde, das halt aushebeln. Und ich finde, das hat nicht mit körperlicher Selbstbestimmung zu tun oder wie ich frei mein Leben führen möchte, sondern das hat eben auch was mit Solidarität und eben auch Fürsorge für die Menschen unserer Gesellschaft zu tun, dass wir versuchen, sie aus diesen Machtungefälle rauszuholen und sie zu unterstützen und Angebote zu schaffen, die für sie auch attraktiv sind, die sie dann auch annehmen können als Alternative zur Schwarzarbeit. Denn Frau Weidenfeld, was Sie vorhin ja am Anfang gesagt haben, war, dass jeder grundsätzlich damit erstmal zufrieden sei. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen kurzen Zeitraum erstmal der Fall ist, weil man dann erstmal ein bisschen mehr in der Tasche hat, gerade wenn man vielleicht gerade in einer schwierigen Lebenssituation ist und sich da was hinzuverdienen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass das gerade einfacher ist, als jetzt sich eben auch noch mit den Sozialversicherungen und so weiter auseinanderzusetzen. Aber da, glaube ich, müssen wir auch über die Jobcenter und Arbeitsagenturen und so weiter auch besser vielleicht nochmal aufklären. Ich bin mir sicher, es wird ja auch schon gemacht, aber vielleicht nochmal intensiver, dass es zum Beispiel halt auch diese Möglichkeit gibt des Minijobs, wo man ja eben auch ohne Abgaben arbeiten kann, aber eben eine gewisse eben Sichtbarkeit auch hat und ja auch darüber hinaus arbeiten kann. Also wir reformieren das Ganze ja jetzt auch, dass man auch zügiger in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung reinkommt und damit eine Absicherung erhält. Und für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist es nun auch gar nicht so kompliziert. Das wird alles über eine Stelle, nämlich die Minijobzentrale, abgeführt. Und dass es halt da vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist, das stimmt schon. Aber am Ende, glaube ich, wenn man fair sein möchte zu den Menschen, die ja für einen arbeiten und einem viel auch abnehmen im Haushalt, dann würde ich schon dringend dafür appellieren, diesen Schritt doch dann zu gehen und diese zwei Schritte mehr zu machen.
Aber Frau Klose, wir sind uns ja total einig. Ich glaube eben einfach nur, also erstens, ich wollte jetzt gar keine Abwägung machen zwischen einzelnen Rechtsbeständen. Ich wollte nur sagen, der Staat macht längst Kompromisse. Und Sie haben haben zwei von meinen drei Beispielen aufgegriffen. Das dritte natürlich nicht, die Abgeltungssteuer, die ja genau ein solcher Bereich ist, nicht? Der Staat sagt, okay, dann machen wir lieber 25% Pauschalsteuer, als dass wir gar nichts kriegen. Und die Gutscheinlösung von Herrn Heil wäre ja im Kern auch nichts anderes, wie der Minijob auch nichts anderes ist. Es scheint eben nur einer dieser Kompromisse zu sein, die jedenfalls für private Haushalte nicht besonders gut funktionieren. Wie gesagt, ich bin total bei Ihnen, wenn es um die Frage geht, sollte man es legalisieren, dann sage ich, ja, sollte man unbedingt. Aber wenn wir es nicht legalisieren können oder wenn wir bisher jedenfalls nicht besonders erfolgreich damit waren und wenn wir keinerlei Druck sehen, weder von den Beschäftigten noch von den Arbeitgebern noch von der Polizei noch vom Grenzschutz, von der Bundespolizei, diese Straftatbestände zu verfolgen. Die einzigen, die damit auffliegen, sind Leute, die sich entweder scheiden lassen und von ihrem verärgerten Partner, ihrer verärgerten Partnerin verpfiffen werden oder wenn eben ein Verhältnis wirklich so zerrüttet ist, dass einer der beiden Beteiligten überhaupt keine Lust mehr hat, den anderen oder sich selber zu schützen. Das sind die einzigen Fälle, wo es auffällt. Und da meine ich, das wäre doch ein guter Grund oder ein guter Anlass zu sagen, wir kümmern uns da um Schwarzarbeit, wo es wirklich, wirklich Straftatbestände sind.
Ich würde noch mal einen Punkt einbringen gegen Ende der Sendung. Angenommen, man würde jetzt, Frau Weidenfeld, Ihnen folgen, würde man nicht, wenn man das akzeptiert, würde man dann nicht diese Hausarbeit, die es zu Hause gibt, noch weiter abwerten? Würde man dann nicht auch noch weniger Wertschätzung für diesen Bereich dann auch haben?
Mein Eindruck ist, und das sagen auch die Studien, jedenfalls die, die ich kenne, dass die Wertschätzung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im privaten Haushalt ungewöhnlich hoch ist. Das, was früher so ein bisschen herablassend als die Putzfrau bezeichnet wurde, das scheint inzwischen ein wirklich anderes Arbeitsverhältnis zu sein. Die Menschen sind sich sehr, sehr bewusst, dass sie auf diese Hilfen angewiesen sind und dass sie sich auch gerne darauf verlassen wollen. Dass das nicht zufriedenstellend ist, da bin ich ganz einverstanden. Aber man muss, glaube ich, die gesellschaftliche Realität auch anerkennen oder könnte sie jedenfalls anerkennen. Das ist mein Vorschlag.
Frau Klose, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, wenn die Wertschätzung da ist, und da bin ich auch ganz bei Ihnen, ich glaube auch, dass die da ist, dann müssen wir darüber vielleicht noch mal größer in den Dialog treten. Weil ich glaube, dass vielen vielleicht auch nicht ganz bewusst ist, was das am Ende eben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet, zum Beispiel beim Thema Rente. Und dass es vielleicht gar nicht so kompliziert ist, das jetzt anzumelden. Und Sie haben ja, Frau Weidenfeld, gerade viele Beispiele genannt für das Thema Legalisierung. Ich denke, dass es aber auch unsere Bürgerinnen und Bürger sich größtenteils nicht nur an die Gesetze in diesem Land halten, weil sie strafbar sind, sondern auch, weil eben schon die Überzeugung dahinter ist, dass da eigentlich eine gute Systematik hintersteht. Und ich möchte jetzt auch mal ein Beispiel nennen. Und ich nenne das Beispiel Online-Streaming-Dienste, weil es ja nun wirklich über bestimmt 2 Jahrzehnte sehr verbreitet war, zum Beispiel Filme und Serien und so weiter online zu streamen, illegal, weil sie legal gar nicht in dieser Art verfügbar war. Und seitdem es jetzt aber legale, attraktive Angebote gibt, werden die ja genutzt und dieses illegale Streaming ist total zurückgegangen. Und ich glaube deswegen, dass wir einfach noch nicht die attraktive, legale Variante gefunden haben oder umsetzen, die das dann eben auch attraktiv macht, die zu nutzen. Und der Staat baut mir hier ja auch eine Brücke und subventioniert diese Beiträge, die ich sonst zahlen müsste, ja sogar mit eben 40%, ist ja jetzt der Vorschlag der Koalition. Und ich setze tatsächlich große Hoffnung da rein, dass wir das hier dann eben auch hinkriegen.
Kurze Frage an Sie beide zum Schluss dieser Streitkultur. Gibt es etwas, das Sie jetzt aus dem Gespräch mitnehmen, ein Argument, das Sie vielleicht nochmal in die jeweils andere Richtung abwägen würden, Frau Weidenfeld?
Ich finde das gut und richtig, dass die Bundesregierung, dass die Politik sehr, sehr ernsthaft und sehr intensiv nach Wegen sucht, wie man private Arbeit im Haushalt in irgendeiner Form legalisieren kann, weil ich glaube, dass zumindest die Arbeitgeber im Haushalt viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Haushalt ein sehr großes Interesse daran haben. Das sehe ich und das, glaube ich, ist auch sehr vernünftig, das zu versuchen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, nachdem alle bisherigen Versuche da vergleichsweise erfolglos waren, dass auch dieser Versuch vermutlich am Ende wieder ein unbefriedigendes Ergebnis bringen wird. Und deshalb glaube ich eben tatsächlich, über kurz oder lang wird über die Frage, ob man Schwarzarbeit in privaten Haushalten legalisiert, kein Weg vorbeiführen.
Frau Klose, was nehmen Sie mit aus dem Gespräch?
Ja, erstmal fand ich das eine sehr gute Debatte. Und was ich jetzt nochmal mitnehme, ist insbesondere das Beispiel von Frau Weidenfeld aus der Pflege, weil ich glaube, dass dort wahrscheinlich das Gutscheinsystem noch nicht die Lösung sein wird. Denn dort wird wahrscheinlich ein größerer Bedarf sein als das, was eben über das Gutscheinsystem abgedeckt wird. Und ich glaube, dass wir da sicherlich nochmal drauf gucken und nachdenken müssen, wie wir das gelöst kriegen.
Das war die Streitkultur zur Frage, sollte Schwarzarbeit in Haushalten legalisiert werden, mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Annika Klose und der Journalistin und Buchautorin Ursula Weidenfeld. Mehr streitbare Themen finden Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek, die Sie sich als App herunterladen können. Mein Name ist Sina Fründrich, ich verabschiede mich. Tschüss.